SRF 1. SRF 1.
Ein Museum, das in Flammen aufgeht, das ist ein wahnsinniges Bild. Wir haben es gesehen im Fernsehen, im Internet, vorletzte Woche, wo in Rio de Janeiro, in Brasilien, ein Grossbrand das Nationalmuseum zerstört hat. Das grösste Natur- und Völkerkundemuseum von Lateinamerika. 20 Millionen Ausstellungsstücke, 200 Jahre Arbeit und Forschung und Wissen verloren. Das ist ein Verlust nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Forschung und für die Wissenschaft. Warum nämlich Museen und gerade und vor allem naturhistorische Museen nicht nur interessant sind für Besucherinnen und Besucher, sondern eben auch wichtig für die Forschung, um das geht es heute im Treffpunkt. Schön sind Sie dabei, ich bin Christina Lang. Das Museum zieht uns heute im Treffpunkt. Es gibt ja unterdessen in den Museen nicht nur Ausstellungen, sondern auch so viele Events. Es gibt die lange Nacht der Museen, es gibt Bars, es gibt Lesungen, Performances, es gibt Workshops für Kinder und Familien. Aber noch bis vor 2000 Jahren haben die Museen und vor allem die naturhistorischen Museen eher ein Imageproblem gehabt. Das sagt auch der Nikolaus Bernau. Er ist Kulturjournalist und Museumshistoriker.
Das ist so ein bisschen die Museumspolitik gegenüber naturgeschichtlichen Sammlungen, die in den USA und in Europa auch bis in die 1990er Jahre sehr weit verbreitet war. Das sind ja nur so gespeicherte Leichen von Tieren quasi, ja, und von Pflanzen. Dass man heute einen ganz neuen Zugang dazu hat, das hat unter anderem viel mit der genetischen Forschung zu tun, wo eben diese alten Präparate eine ganz neue Bedeutung bekommen haben.
Das sagt Niklas Bernau. Und wie das genau geht mit der DNA-Forschung, das erzählt uns ein bisschen später hier im Treffpunkt der Forscher, der jetzt gerade am Naturhistorischen Museum Basel arbeitet. Er macht eine Art Ahnenforschung bei Wirbeltieren. Er probiert, den Stammbaum zu komplettieren. Für das ist er angewiesen auf das Museum, wie ein Haufen andere Forscherinnen und Forscher ihrer Arbeit auch. Aber natürlich zieht nicht nur der Forschungshunger die Leute ins Museum, sondern auch der ganz gewöhnliche Gewunder. Was nimmt sie denn genau Wunder? Warum kommen sie Fossilien, Skelette, ausgestopfte Tiere anschauen? Das haben wir Besucherinnen und Besucher gefragt in Zürich im Zoologischen Museum.
Die Geschichte dahinter, wie es gelebt haben vielleicht, die es nicht mehr gibt, vor Millionen von Jahren. Und einfach ja, ein Tier näher kennenlernen, das man sonst vielleicht nie sehen würde, weil es im Wald ist und man das nie ins Gesicht bekommt. Das ist vielleicht der Hauptgrund.
Etwas sehen, was man sonst nie sieht, nie antrifft und das in Ruhe anschauen. Wobei gerade das mit der Ruhe, das ist vielleicht ein bisschen relativ. Es gibt nämlich auch Besucherinnen und Besucher, die nicht unbedingt besonders ruhig sind, wenn sie in diesem Museum mit den Tieren sind. Die Kinder.
Also wir haben zwei Enkelkinder. Die sind 2,5-jährig und interessieren sich sehr für Tiere. Und darum gehen wir ab und zu hierher und lassen sie hier rumlaufen. Dann können sie Tierstimmen hören, Tiere anschauen.
Man muss jetzt so fest aufpassen, es ist nichts Gefährliches, auch wenn es gefährliche Tiere hat. Ja.
Das ist natürlich noch praktisch, gross und klein im Museum. Jetzt schauen wir das nächstes hinter die Scheibe, hinter die Kulissen von diesem Museum, zusammen mit der Leiterin vom Zoologischen Museum zu Zürich. Das machen wir am 4. ab, hier im Treffpunkt auf SRF 1.
Thank you.
Über sie gibt es doch auch das Museum, oder? Über die ABBA. ABBA auf SRF 1 Waterloo. Die einen gehen, um etwas Neues zu erfahren, andere zum Entspannen oder vielleicht für beides in ein Museum. Und gerade in den naturhistorischen Museen, die uns heute beschäftigen, hier im Treffpunkt, die sieht man ja die ganz grossen Tiere, die Mammuts oder die Eisbären und auch ganz munzige und kurzlebige Insekten, wie zum Beispiel Eintagesfliegen. Jetzt wollen wir heute aber auch mal hinter die Kulissen schauen von so einem Museum. Es gibt nämlich vieles, was wir gar nicht sehen als Besucherinnen, Besucher. Es gibt Objekte, wo auch daran geforscht wird. Zum Beispiel im Zoologischen Museum der Uni Zürich. Das erklärt die Museumsleiterin Isabel Klusmann.
Die Präparate, die bei uns in der Dauerausstellung sind, sind eigentlich für das Publikum, für die Besucherinnen und Besucher. Wir haben auch Sachen, die hinter den Schirmen sind, die in unserer Sammlung sind, die wir nicht ausstellen oder nicht dauernd ausstellen. Aber dort können auch Forscherinnen und Forscher sagen, okay, wir haben jetzt ein Projekt, wir wollen irgendwie etwas ganz genau anschauen oder mal ein DNA messen an diesen Präparaten. Und dann können wir die wirklich an der Forschung können die liefern. Und da, die sind für den Forscher oder auch für Schulen, wenn Schulen sagen, wir haben eine Spezialwoche, können die Schulen auch bei uns Präparate ausleihen. Die haben wir speziell für solche Situationen.
Da werden also Sachen ausgelehnt an Schulen und auch für die Forschung. Was sind denn das konkret für Objekte zum Beispiel?
Ja, lustigerweise haben wir noch vor nicht so langer Zeit haben wir eine grosse Menge an Steinbockhörner bekommen. Es war eine Schenkung von jemandem. Und die Hörner, die haben Ring, die haben so Jahresring, sage ich jetzt. Und in diesen Ring ist auch viel Information vorhanden, zum Beispiel, wie das Klima war in dem Jahr. Und das kann etwas sein, wo dann Forscherinnen und Forscher, die das anschauen und mehr Informationen aus diesen Steinbockhörnern dann holen können. Das ist dann ein Forschungsprojekt.
Ein naturhistorisches Museum, gehört man also, ist mehr weder nur ein Depot für ausgestopfte Tiere oder Skelette oder für Präparate. Nein, es lehnt auch ganze Haufen von diesen Objekten aus. Jetzt ist es ja aber mit dem Auslehnen so eine Sache. Das weiss jeder, jede, die schon mal ein Buch ausgelehnt hat oder einen Film und es dann lange nicht mehr zurückbekommen hat oder nur noch halbe. Wie ist denn das mit diesen Museumsobjekten? Kommen die wieder ganz zurück? Zum Beispiel die Hörner von diesen Steinböcken?
Ja, also dort werden die Hörner wahrscheinlich nicht auseinandergenommen. Wenn, dann wird ein kleines Teil für so eine DNA-Analyse. Zum Beispiel braucht man ganz, ganz wenig Material. Da muss man nicht ein halbes Horn brauchen. Aber das wäre natürlich auch, wenn man sagt, das ist eine ganz wichtige Forschung, ist man auch mal bereit, so ein Horn zu opfern, sage ich jetzt mal. Wenn man das Gefühl hat, da kann man wichtige Informationen rausholen, dann ist man auch mal bereit, etwas dafür zu geben.
Die Museumsleiterin vom Zoologischen Museum der Uni Zürich, Isabel Klusmann. Was Forscherinnen und Forscher aus so kleinen Proben für grosse Erkenntnisse gewinnen können, das wollen wir noch ein bisschen genauer wissen. Auch wir wollen forschen, zum Beispiel, wenn wir herausfinden, wie das man anhand von einer munzigen kleinen Vogelfeder herausfinden kann, wie das es war mit der Luftverschmutzung vor über 100 Jahren und was das denn für die Klimaentwicklung könnte bedeuten. Das machen wir zusammen mit einer Kollegin aus der SRF-Wissenschaftsredaktion, die genau dem nachgegangen ist, Museumsstück, die für die Forschung gebraucht werden. Nach der halben Elfe hier im Treffpunkt.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you.
On ne peut pas toujours se dire la vérité, ça marche pas. Sur les murs tes amants défient monter sur des chevaux de bois. Tu
te demande à quoi ça rime. Et jusque soit tu restes là, comme si la fin du monde allait venir. Jeter ce manteau sur toi, mais des regrets, des soupirs, indigérés qui en a pas. Comme si la fin du monde allait venir. Jeter ce manteau sur toi, mais des regrets, des soupirs, indigérés qui en a pas. Souvenirs, et il faut les garder pour soi. Il y a un temps pour les sortir, il y a un temps où ils sont froids. Sous les murs dans une autre vie, tu reconnais d'autres endroits. Tu penses que tu en connais mieux, et sans bouger tu restes là. Comme si la fin du monde allait venir, jeter sa manteau sur toi. Mais les regrets, les soupirs, la digérer qui en a pas. Si la fin du monde allait venir, jeter ce manteau sur toi. Mais l'heure de mes déspires, la digérer qui en a pas. Étreinte-la sur et la mousse collée non doit. Si la fin du monde allait venir, jeter ce manteau sur toi. Mais des regrets, mais des soupirs, à digérer qui en a pas. Si la fin du monde allait venir, jeter ce manteau sur toi. Mais des regrets, mais des soupirs, à digérer qui en a. Si la fin du monde allait venir,
Der John Mellencamp über seine Jugend und das Leben in einem Club Cherry Bomb auf SRF 1. Es gibt ja Filme darüber, Hollywood-Filme, die zeigen, wie die Nacht alles lebendig wird in einem Museum. Wir möchten heute am Vormittag zeigen, wie viel Leben das drin steckt in diesen Museen, die ein bisschen salopp gesagt vor allem tote Tiere ausstellen. Aber bevor wir weitermachen mit dem Treffpunkt zu der Forschungsarbeit in Museen, in naturhistorischen Museen, noch geschwind der Blick auf die Strasse. SRF Verkehrsinfo von 10.30 Uhr in der Region Basel. Auf der A2 Richtung Basel zwischen Sissach und dem Arisdorftunnel Stau wegen dringender Bauarbeiten. Die rechte Spur im Tunnel ist gesperrt. Dann in der Region Solothurn in Höhe der Verzweigung Herkingen auf der Verbindungsrampe Richtung A2 Verkehrsbehinderung wegen eines defekten Lastwagens. Weiter ist im Thurgau die Hauptstraße zwischen Adorf und Wengi nach einer Sperrung wegen eines Unfalls wieder offen. Und schließlich in Graubünden, da sind auf der A28 Davos-Landquart der Saser-Tunnel sowie der Gottschnatt-Tunnel in beiden Richtungen wegen technischer Probleme gesperrt und der Verkehr wird umgeleitet. Über das, wie wichtig das Museen sind für Forschung, für Wissenschaft, habe ich geredet mit Anita von Mont. Sie ist SRF-Wissenschaftsredaktorin und sie kann uns gerade mehrere Beispiele aufzählen dafür, was ein Forscher oder eine Forscherin zu suchen hat in einem naturhistorischen Museum.
Ja, also er kann zum Beispiel einen ausgestopften Vogel nehmen wir jetzt mal einen Amsel oder einen Spatz aus dem 19. Jahrhundert, wo dann vielleicht auf einem Zettel ja noch steht, wo der Vogel gelebt hat seinerzeit. Und mit Proben aus den Federn von so einem Vogel kann ein Forscher heute rekonstruieren, wie sauber oder dreckig die Luft früher gewesen ist. Das ist interessant, oder? Also die Luftverschmutzung in früheren Zeiten. Aber es ist auch wichtig für unsere heutigen Klimaprognosen. Das heisst, dass wir abschätzen können, wie viel wärmer wird, wie verändert sich überhaupt das Klima bis ins Jahrhundert, also für solche Prognosen. Um die zu machen, da brauchen die Forscher ganz viele Daten zu Temperaturen, aber auch zur Luftqualität in der Vergangenheit. Je mehr so Daten man hat, umso genauere Klimaprognosen kann man machen für die Zukunft. Und das eben dank zum Beispiel ausgestopften Vögeln im Museumsarchiv. Unter anderem ist das möglich mit der sogenannten Isotopenanalyse. Das ist ein neues chemisches Verfahren.
Neue Verfahren, neue Methoden, sind die ein Grund dafür, dass naturhistorische Museen, das Museumssammlungen vor allem, vielleicht aber auch wieder attraktiver werden?
Ja, auf jeden Fall. Auch die ganze Genetik kommt hier ins Spiel. Man kann zum Beispiel mit der heutigen DNA-Analyse aus uralten Skeletten und Mumien das Erbgut von diesen Menschen herausfinden. So hat man können zum Beispiel zeigen, dass unsere Vorfahren, der Homo sapiens, dass der mit dem Neandertaler sich vermischt hat. Dass die haben zusammen Kinder gezeugt. Das hat man früher noch nicht gewusst. Oder zum neuen Beispiel für einen Alltag von heute geben. Man kann von so historischen Skeletten und Mumien, wie sie in den naturhistorischen Museen tausende haben, Proben nehmen. Und mit diesen Proben kann man dann sogar Krankheitserreger untersuchen, die Spuren davon noch in diesen Skeletten stecken. Zum Beispiel das Bakterium, das Tuberkulose verursacht. Man kann heute das Erbgut vom Tuberkuloseerreger aus früheren Zeiten rekonstruieren. Und man ist dran, mit solchen DNA-Analysen herauszufinden, welche Teile des Bakterienerbgut sich im Verlauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte verändert haben. Und gerade die Stellen des Tuberkuloseerreger, die sich verändern, die sind eben besonders interessant, um neue Impfstoffe zu entwickeln.
Wo man dann eben an Ort einsetzen kann, wo Tuberkulose heute noch ein Problem ist, weil da bei uns kommt TB ja eigentlich nicht mehr vor.
Ja, bei uns kann man sie mit Antibiotika behandeln und es gibt auch Impfungen. Aber in Südostasien und Afrika ist die tödliche Lungenkrankheit immer noch sehr verbreitet. Und gerade der Tuberkuloseerreger, der entwickelt schnell Abwehrmechanismen gegen Medikamente. Er ist sogenannt resistent. Wenn man weiss, wo sich das Bakterium gern verändert und wie, dann ist das eben hilfreich, um neue wirksame Medikamente und Impfungen zu entwickeln. Und das Wissen, was es hier braucht, das gewinnt man eben unter anderem aus uralten Museumsskeletten.
Anita von Mont von der SRF Wissenschaftsredaktion darüber, wie dass man aus alten Knöcheln oder aus alten Federn kann neue Erkenntnisse gewinnen und Antworten auf aktuelle Fragen. Du hast erzählt von DNA-Analysen, du hast erzählt von Isotopen-Analysen. Das sind neue Methoden. Wie war das früher? Hat man früher auch mit Sachen aus Museen geforscht? Und wie?
Ja, naturhistorische Museen mit ihren wissenschaftlichen Sammlungen, die gibt es noch gar nicht so lange. Die meisten sind im 19. Jahrhundert entstanden. Die älteste Sammlung in der Schweiz ist die vom Naturhistorischen Museum Basel. Die geht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Forscher, die haben früher durchaus auch mit Museumsgegenständen geschafft. Also sie haben zum Beispiel Knochen von Menschen aus unterschiedlichen Ländern der Welt miteinander verglichen und genau beschrieben. Später haben dann die Nationalsozialisten den naturwissenschaftlichen Ansatz missbraucht. Also sie haben dann unterschieden zwischen wertvollen und unwerten Menschentypen. Bekannt ist auch der Basler Forscher Wilhelm Hiss. Er hat von historischen Schädeln aus Museen früher Gesichtsrekonstruktionen gemacht. So hat er zusammen mit einem Bildhauer zum Beispiel das Gesicht vom Komponist Johann Sebastian Bach als Gipsbüste neu aufleben. Also es wird schon lange geforscht mit Objekten aus Museen. Aber in der heutigen Zeit, mit den neuen Möglichkeiten, die man in der Wissenschaft heute hat, sind Museumssammlungen schon wichtiger denn je. Sie haben einen Aufschwung erlebt und sie beleben umgekehrt auch die Wissenschaft.
Der Treffpunkt auf SRF 1 über Museen und über die Forschung. Und wir stellen Ihnen jetzt gerade noch einen Forscher vor, den Loïc Gasteur, der im Naturhistorischen Museum zu Basel forscht. Und was er genau herausholen aus alten Knochen, aus uralten Knochen, was er herausfinden will für einen Stammbaum von uns und unseren Verwandten, also etwa allen, die eine Wirbelsäule haben. Um das geht es als nächstes am 4.11 hier im Treffpunkt auf SRF 1. We'll be right back. Die Musik ist im Fernsehen gekommen. Die Titelmelodie zu der Serie «Lütje und Plan». Martin Schenkel und Ami, wenn immer. Ein naturhistorisches Museum zeigt, wie das die Welt früher ausgesehen hat und wer sie bewohnt hat. Man kann zum Beispiel Tiere, die es heute nicht mehr gibt, dort anschauen. Aber hinter all dem, was passiert in den Ausstellungen für das Publikum, passiert noch viel mehr, finden wir heute im Treffpunkt. Die Forschung braucht die Museen, zum Beispiel das Naturhistorische Museum zu Basel. Das hat eine grosse Menge an Ausstellungsstücken, aber auch rund 8 Millionen Sammlungsobjekte, die nicht ausgestellt sind, vom Dinosaurierknochen bis zu den Blattlaus. Und einer, der jetzt gerade an einem Objekt aus diesen 8 Millionen am Forschen ist, ist der Loic Coster. Er ist Paläontolog und Leiter der Geowissenschaften, der Erdwissenschaften am Naturhistorischen Museum Basel. Und er hat sich etwas vorgenommen, das jetzt nicht gerade ein kleines Projekt ist.
Ja, also im Moment versuche ich die ganze Evolutionsgeschichte der Wiederkäuer zu rekonstruieren. Also ich scanne Objekte in einem Röntgengerät und versuche relevante Merkmale zu finden, um alle diese ausgestorbenen Arten in einem Stammbaum einfügen zu können.
Für seine Arbeit braucht er Sachen aus seinem Museum, Knochen zum Beispiel.
Ja, also ich nehme Objekte von unseren Sammlungen, also seinen fossilen Schädel, und gehe an der Uni und scanne sie in einem Röntgengerät. Also das Objekt wird durchgeleuchtet. Das heißt, alles, was im Objekt ist, kann ich dann nachher auf dem Computer sehen, was eigentlich nicht möglich ist, wenn wir nur ein Objekt da, nur die Oberfläche anschauen können. Und ich rekonstruiere mit einem Computer, mit speziellen Softwares, rekonstruiere ich die internen Strukturen. Für mich ist es das Innenohr, was mich interessiert. Und versuche das zu beschreiben und zu vergleichen zwischen den verschiedenen Tieren, die ich untersuche.
Mit seiner Arbeit haben Loïc Coster und sein Team zum Beispiel auch etwas herausgefunden, wo man zwar schon vermutet hat, wo aber vorhin noch niemand hätte können belegen.
Letztes Jahr konnten wir die Abstammung der Hirsche zum Beispiel rekonstruieren. Das heißt, wir wissen jetzt, dass der allererste Hirsch, echter Hirsch, ein bisschen mehr als 14 Millionen Jahre alt ist. Das ist ein Ergebnis, das gerade publiziert wurde letztes Jahr.
Forschen über die Verwandtschaft von Säugetieren und für seine Arbeit, für die Forschung ganz generell, sagt Loïc Coster, sind die Sammlungen von naturhistorischen Museen essentiell.
Die ganze ausgestorbene Vielfalt von den Wirbeltieren insgesamt liegt eigentlich in Sammlungen, in Museen. Es wurde seit 300 Jahren wurde es gesammelt auf dem Feld und sie wurden in Museen versorgt. Und jetzt können wir an diesen Objekten zugreifen, weil sie in Museen sind. Also ich mache immer wieder Feldarbeit, also ich gehe eine Woche pro Jahr auf dem Feld, finde neue Fossilien, aber nur in kleinen Mengen. Und in den Museen gibt es da tausend Möglichkeiten und diese Objekte sind eigentlich sehr wichtig für was ich als Paläontologe mache. Aber ich nehme an, auch für andere Leute, die Molekularbiologie machen oder Entomologie studieren.
Entomologie, habe ich noch geschwind nachgeschaut, ist Insektenkund. Also wir, die als Besucherinnen und Besucher ins Museum gehen, sehen nur einen ganz kleinen Teil von all dem, was in der Schatzkammer, in der Sammlung, im Depot noch ist und was wichtig ist für die, die forschen. Und zum Schluss habe ich den Loïc Coster noch gefragt, gehen Sie eigentlich privat auch noch ins Museum? Oder ist das für Sie einfach nur ein Ort, wo Sie immer an die Arbeit erinnern?
Ja, natürlich. Ja, ich bin ein großes Fan von Museen. Also bevor ich Forscher war, war ich auch oft in Museen, sei es ein Kunstmuseum oder auch naturwissenschaftliche Museen. Also ich liebe Tiere insgesamt. Ich liebe Dinosaurier auch zum Beispiel. Und Dinosaurier sind bestens vertreten in den Museen und ich lerne sehr viel auch in den Museen. Ich bin auch Vater von einem kleinen Sohn und ich finde es auch wichtig, dass er darüber lernen kann und dass er diese Kultur hat, in ein Museum zu gehen.
Und wenn Sie jetzt auch gerade Lust bekommen haben, um in ein Museum zu gehen oder jemanden mitnehmen, die Tees hat ganz Haufen, ganz grosse und ganz kleine überall. Man könnte zum Beispiel gerade jetzt über den Mittag spontan oder am Wochenende. Und wenn Sie besonders fasziniert sind von allem, was in den naturhistorischen Museen zu entdecken gibt, dann merken Sie sich ein Datum Mitte November, nämlich den Samstag, den 17. November. Der ist der nationale Tag der naturhistorischen Sammlungen. Ein ganz spezieller Tag der offenen Tür, wo über 20 Museen in der ganzen Schweiz Führungen, Vorträge und Spezialprogramme anbietet, also botanische Gärten, Universitäten oder auch andere Institutionen, die naturhistorische Sammlungen haben. Samstag, 17. November, Tag der naturhistorischen Museen.
One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Oh, let the music play on, just until
the tender love we used to share. Face out.
Der Schweizer Harfenzauberer Andreas Vollenweider und die texanische Folksängerin Eliza Gilkins in der SRF 1 Harvest.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.